getropft. Wer auf die Suche geht nach Unsterblichkeit, der ist voll Todesfurcht, noch nicht voll Gottesfurcht. Und schon wer auf die Suche geht, genügt unserem Gott als Gott und Schöpfer vollkommen, denen das Leben zu geben, das Adam und Eva in ihrem Ungehorsam im Paradies verpasst hatten. Äonisches Leben. Selbstverständlich hat der Mensch, dem Gott sein eigenes Gottesleben zeugend und geboren werdend geschenkt hat, in gleicher Weise, wie es sein erstgeborener und vorerst einzig gezeugter Sohn empfangen hat, in der Kraft dieses unauflöslichen Lebens nun durch die Gnade Gottes allein erfunden wird, der hat selbstverständlich auch was. Hat der auch äonisches Leben? Kann der auch noch leben während den Zeiten der Zeitalter? Selbstverständlich. Aber jetzt noch etwas, sehr wichtig für uns. Ich bin jetzt in Versuchung zu sagen, wer nur äonisches Leben wieder empfangen hat, ja, Versuchung ist hier mit dem Wörtchen nur zu verstehen. Das ist keine Abwertung, nur den Unterschied ist hier zu betonen, den Unterschied aufzuweisen. Wer nur äonisches Leben empfangen hat, auch wenn er an Jesus Christus glaubt, kann wieder abfallen. Kann wieder zurückweichen, kann wieder zu einem Feinde Gottes und Christi werden. Wer aber durch den Geist Gottes aus Gott gezeugt und geboren ist, in der gleichen Kraft eines unauflöslichen Lebens wie Jesus Christus selbst, der kann weder abfallen noch zurückweichen, noch das etwas. Der kann nicht sündigen, steht so geschrieben. Liebe Geschwister, ich habe eine Frage gestellt. Der kann nicht sündigen, stimmt das?
Nur wer in ihm bleibt, der sündigt nicht.
Bitte, bitte, bitte. Danke für den Hinweis, der Bruder hat gerufen, nur wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Er macht schon eine Bedingung an uns. Die ist berechtigt, unter dem Evangelium des Reiches, soweit es dem Johannes gegeben ist, ist nötig, dass wir unser Thema haben heute. Wer aber gezeugt und geboren ist, in der Kraft des unauflöslichen Lebens, das in Christo Jesu ist, der kann nicht, Johannes stimmt hier überein, der sündigt nicht und der jetzt bitte, das was aus Gott geboren ist, sündigt nicht, ne? Und der, welcher aus Gott gezeugt und geboren ist, sündigt nicht, kann nicht sündigen. Paulus, werden wir hören, was er zu sagen hat. Nur ein klassisches Beispiel, das wunderbare kosmische Evangelium, das Evangelium für die ganze Schöpfung, die Himmel und die Erde, aber es bleibt im Kosmos, das dem Apostel Johannes gegeben ist, hat doch unter anderem folgende Aussage. Nicht sage ich, dass man für den Fürbitte tun soll, der eine Sünde zu Tode getan hat. Sind wir da nicht gelegentlich selber erschrocken, also so etwas gelesen haben? Die katholische Kirche hat diese Aussage mit Wonne sich angeeignet, um ihre armen Schäflein in Zucht zu halten, unter ihrer Kontrolle, unter ihrem eisernen Weidestab halten zu können. Wer eine Sünde zu Tode getan hat, für den ist nicht mehr Fürbitte zu leisten. Aber wir haben ja das zu verstehen, wir. Paulus kommt zum letzten Mal zurück von seiner dritten Reise, meldet sich bei Jakobus, sind die beiden beieinander. Letztes Wort des Jakobus an Paulus: Du siehst, Bruder Paul, Zehntausende der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus und alle sind Eiferer für das Gesetz. Ich kann natürlich nicht Eiferer für das Gesetz sein, und wann dann einer eine Sünde getan hat, auf der nach dem Gesetz die Todesstrafe liegt, sagen also jetzt nicht Gesetz, jetzt Gnade. Das geht nicht. Nur schnell. Ist Paulus gleicher Meinung? Ist der Heilige Geist mit der Verkündigung, mit dem Evangelium, das er nur dem Apostel Paulus anvertraut hat, gleicher Meinung? Gibt es für uns irgendeine Ausnahme in der ganzen Schöpfung, für die wir nicht Gebete, Flehen, Fürbitte und Danksagung in erster Linie tun sollen? Was gibt es da für eine Ausnahme? Antwort: keine einzige. Halleluja. Keine einzige. Ist das ein Unterschied? Das ist ein klaffendster Unterschied. Wir sind alle belehrt worden, wir sollen das Wort der Wahrheit richtig teilen oder gar richtig schneiden. Das hätte ich beinahe sagen wollen und haben uns eingebildet, wir seien schon längst so weit. Und heute Nachmittag können wir merken, wenn wir wollen, wir sind noch lange nicht so weit wir. Schnell Frage: Ist dieses Evangelium der Zeitalter das gleiche wie das Evangelium des Reiches? Antwort: Nein. Zweiter Zeuge ist nötig zum äonischen Evangelium. Psalm 145. Der wunderbare Psalm für alle und alles. Es lohnt sich, einige Worte herauszugreifen. Ja. 9, Elberfelder. Jehova ist gut gegen alle, und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Welches seiner Werke ist nicht sein Werk? Ich erlaube mir, gelegentlich möglichst dumme Fragen zu stellen. Es werden dich loben, Jehova, alle deine Werke. Und dann kommen sogar wir Frommen noch dran mit der Bemerkung: und deine Frommen dich preisen. Liebe Geschwister, sind wir Erstlinge? Ja. Ich will mal den Vergleich ziehen, wenn ihr gestattet. Dann sind wir die, jetzt auf unserer Ebene gesprochen und verstanden, die der Herr morgens einstellt in seinem Weinberg. Und dann sind diejenigen unter seinen Werken, die zuletzt gerettet werden, die er abends 5 Uhr eingestellt hat, die gerade noch recht kamen, um helfen, Feierabend zu machen. Und denen gibt er den gleichen Lohn wie uns, ne? Die gleiche Herrlichkeit. können wir, sind dann wir versucht, scheel zu sehen. Liebe Geschwister, hier steht's. Zuerst alle Geschöpfe werden ihn preisen in einer Weise, dass wir staunen werden. Und dann merken wir, Erstlinge sind deshalb Erstlinge, weil alle anderen besser waren als wir die Barmherzigkeit Gottes nötiger hatten als alle anderen. Dann ist aus mit unserer Vorzugsehre. Dann ist aus. Liebe Geschwister, als 83-jähriger Patriarch darf ich mir ja mehr erlauben, als wenn ich noch ein Jüngling von 21 Jahren wäre. Das ist sozusagen kein Grund, was ich jetzt gesagt habe, das war nur so nebenbei eine Bemerkung. Der Grund, warum Gott heute so zu uns spricht, besteht darin, weil es jetzt die letzte Gottesstunde ist dieses Zeitalters, wo Weizen und Unkraut die letzte Ausreife erlebt. Wir sind allerdings nicht Weizenernte, sondern wir sind Gerstenernte, die noch vor der Weizenernte eingebracht wird. Und eigenartig, bei der Gerstenernte ist keine Rede von Unkraut drin. Ja, jetzt unser Wort im Psalm 145, Vers 13. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter, aller Äonen und deine Herrschaft durch alle Geschlechter, durch alle Generationen hindurch. Haben wir den zweiten Zeugen. Nicht nur das äonische Evangelium, sondern hier aller Äonen, aller Zeitalter. Das ist das erste, das eine Evangelium. Römer 2, Vers 7 passt hinzu, das habe ich ja ausgesprochen. Wer mit Ausharren in guten Werken Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit sucht, dem gibt Gott als Schöpfer äonisches Leben. Der hat aber noch lange nicht das, was Gott uns geschenkt hat. Das dritte Evangelium. Das zweite Evangelium lautet das Evangelium des Reiches. Und das dritte vom Evangelium des Reiches, ganz verschiedene Evangelium, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir, dem Apostel Paulus, anvertraut ist und keinem anderen. So, jetzt sind zwei Schnitte gemacht zwischen drei Evangelien. Ja, das Wort der Wahrheit, das Gesamtwort der Wahrheit richtig schneidet. Wir werden noch staunen, wie ich gestaunt habe. Das Evangelium des Reiches. Es wird weiter genannt, das Evangelium des Reiches Gottes und das Evangelium des Reiches der Himmel. Nach dem Evangelium des Reiches der Himmel gilt alttestamentlicher Zeuge, die Himmel herrschen, gilt für das Evangelium des Reiches der Himmel, ist im tausendjährigen Reich zur Durchführung bestimmt, wo die Himmel herrschen. Das Evangelium des Reiches Gottes, hat als Zentralgewalt Gott, den Herrn, auf dem Throne sitzend und sein Sohn zur Rechten der Majestät. Und das Evangelium der Gnade Gottes, kurz das dritte, bezeugt uns, wenn es so weit ist nach Abschluss aller Zeitalter, dass der Sohn dem Vater eine wiederhergestellte Schöpfung zu Füßen legt, übergibt, dass Gott dann jede Herrschaft, alle Gewalt und alle Macht ablegt, von der er nichts mehr wissen will, von Herrschaft und Gewalt. Da will er nur noch Vater aller sein. Gibt es keinen Thron mehr. Dein Thron besteht für in Ewigkeit, ja? Für die Zeitalter heißt das. Wir wissen das. Evangelium des Reiches. Orientieren wir uns an primitivsten Aussprüchen. Im Rahmen dieses Evangeliums. Matthäus 4, Vers 23. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volke. Und sein Ruf ging aus in ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und heilte sie. Gilt das für uns heute auch? Antwort: Nein. Ja, entweder stimmt es dann bei uns nicht oder im Worte nicht. Wenn es das auch zum Evangelium der Gnade gehören würde. Aber ich zitiere noch zwei Stellen, die wir kennen. Wenn Jesus erklärt, vielleicht habe ich da noch die Bibelstelle, Moment bitte. Ich kann sie nachher dann noch sagen, wenn Jesus sagt, indem er seine Jünger ausschickt, gehet nicht auf einen Weg der Nationen, sondern haltet euch nur an die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Ist diese Anordnung Jesu auch für uns gültig? Antwort: Zum Glück nein. Noch deutlicher, wenn er sagt: Ich bin nicht gesandt in seiner Niedrigkeitsmenschengestalt, als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ist das ein Bestandteil des Evangeliums, das Gott dem Apostel Paulus anvertraut hat? Genau das Gegenteil. Und dieses Gegenteil schlagen wir auf in Apostelgeschichte 22. Dürfen mal gründlich erschrecken. Schocktherapie für uns. Apostelgeschichte 22. Paulus darf reden vor einer großen Volksmenge und erzählt nun Folgendes. Wir lesen nur von Vers 15 an, da sagt noch der Ananias in Damaskus zu ihm: Denn du wirst ihm an alle Menschen, bitte, nicht nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel, du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein, jetzt Achtung, von dem, was du gesehen und gehört hast. Warum habe ich betont, was du gesehen und gehört hast? Wir werden es gleich verstehen. Und nun, was zögerst du? Stehe auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Kommt eine neue Phase im Bericht, Vers 17. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und in dem Tempel betete, dass ich in Erzückung geriet und ihn sah, Jesus, der zu mir sprach, im Tempel in Jerusalem, natürlich im Vorhof: Eile und gehe schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie in Jerusalem werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Ist das ein scharfes, zweischneidiges Schwert? Wer sind die Sie? Paulus gibt Antwort im Galaterbrief. Als ich nach Jerusalem gekommen bin, habe ich mich nur an die vornehmen, entscheidenden Hoheiten gehalten. Paulus versteht das nicht, begreiflicherweise, sagt: Herr, ich bin doch hier gekommen, ich möchte doch mit den Brüdern Kontakt aufnehmen, wahrscheinlich mich entschuldigen und für alles, was er sich geleistet hat vorher. Und ich war ja dabei bei der Steinigung des Stephanus, ich muss mich doch entschuldigen. Was sagt Jesus? Und er sprach zu mir: Geh hin, denn ich werde dich weit weg von wo? Von Jerusalem zu den Nationen senden. Oh. Sie in Jerusalem werden dein Zeugnis, Paulus, über mich nicht annehmen, ablehnen. Das Evangelium des Reiches. Damit wir uns überführen lassen können, wie klaffend die Unterschiede, die Gegensätze sind, hören wir folgende Vergleiche. Ich habe die kurz zusammengestellt, ohne Bibelstellen, die kennt ihr alle. Evangelium des Reiches. Da herrscht nach Gottes Genehmigung Gnade und Gesetz. Zweitens herrscht im Evangelium des Reiches Glaube und Werke, um gerettet zu werden. Nicht die Frage, soll ein gläubiger Mensch auch gute Werke tun oder nicht, sondern kann etwa der Glaube ohne Werke den Menschen erretten, Jakobus, schreibt Jakobus. Wie heißt die Antwort des Paulus? So sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. und gerettet allein durch den Glauben Jesu Christi, ohne Werke, ohne jedes Werk. Paulus: Nur Gnade und Glaube, ohne Gesetz und ohne Werke. Römer 3, 21, Apostelgeschichte 21, Vers 20, Jakobus 2, Vers 24, da habe ich noch die paar Bibelstellen. Im Evangelium des Reiches sind wohl göttliche Werte vorhanden, sonst wäre es ja nicht Evangelium Gottes und des Reiches Gottes. Aber, Merkmal, weitgehend Sachwerte. Während im Evangelium der Gnade Gottes Personalwerte das Schwergewicht bedeuten. Beispiel: Petrus, Chef der Zwölf. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde. Frage: Was erwartest du, Petrus? Unsere Frage heißt: Wen erwarten wir? Den einen, der unser Haupt geworden ist und wir Glieder seines Leibes sind. Und durch Gott, unseren Vater. Sachwerte einerseits, Personalwerte andererseits. Das könnte beliebig erweitert werden. Das Evangelium des Reiches ist sachgemäß zugeschnitten für die Ordnungen eines Volks ganzen. Eines ganzen Volkes, einer ganzen Nation. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, kurz Evangelium der Gnade genannt, ist nur für Einzelne bestimmt. Für einzelne Menschen, die aus allen Nationen ohne Ausnahme durch die Gnade Gottes einfach herausgewählt sind. Bildlich gesprochen, die Zwölf waren Fischer mit großen Schleppnetzen, Massen. An einem Tag 3000, 5000. Und Paulus etliche, einige, aus Massen heraus. Jetzt verstehen wir schon, wie gut es ist, dass für diese zweierlei Fischerordnungen für die Betreffenden nicht die gleichen Verhaltungsmaßregeln gelten können und in Gottes Weisheit wunderbar zugeteilt sind. Dem Volke Israel als Ganzes so und auch eine Erstlingsschar und den Einzelnen aus dem Meer aller Nationen, aus dem Meer aller Nationen, Einzelne mit Angelfischerei herausgefischt. Also Volksganzes einerseits, Einzelne erwählt, Volksganzes Israel als erstes, Einzelne wohl auch aus Israel, aber in der Hauptsache aus Nicht-Israeliten. Ich weiß, was ich sage. Aus Nicht-Israeliten. Dann spricht Jesus, wenn er kommt zur Aufrichtung des Reiches, zu denen zu seiner Rechten: Kommet her, empfanget das Reich der Himmel oder Gottes, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Ist mir schon noch was anderes. von Grundlegung der Welt an erst ist von Gott, sind die Gegebenheiten und Ordnungen bereitet. Erst von Grundlegung der Welt an und unter Grundlegung der Welt, des Kosmos, der Schöpfung oder der Schöpfungen, verstehe ich. Als neugläubig gewordener Säugling, geistlicherweise schon Schüler von Bruder Knoch gewesen. Fernunterricht, sowohl als ganz persönlich Nextunterricht, als ich bei mir zu Hause begann, Bibelstunden zu halten, hat Gott, ich saß da oben am Tisch, rings um den Tisch, Brüder und Schwestern, und da zur Rechten neben mir saß ein Adjutant von Bruder Knoch, ein Zürcher Kaufmann, der jahrelang in Los Angeles, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, der Adjutant von Bruder Knoch in Los Angeles war. Und wie der mir auf die Finger geklopft habe, wenn ich wagte, etwas zu sagen, was nach seiner Meinung nicht biblisch war. Ne? Aber wie habe ich mich gefreut, wie ein Spitzbub, ne? Als ich eines Tages sagte, oh, wie Geschwister, das ist so etwas, dass wir Glieder sein dürfen am Leibe Jesu Christi. Meldet sich der, was sagst du da? So was gibt's doch gar nicht. Begreift ihr meine Schadenfreude? Und wie ich dann sage, ja du, also du nimmst es doch ganz genau, was geschrieben steht. Ne? Da habe ich ihm zeigen können, du, da steht's und da steht's und da steht's und da steht's. Dann war eine Zukunft stiller geworden, mit Korrekturen. Bitte schön. Katabole du Kosmu ist genau das, was wir Architekten unter Grundlegung verstehen. Bitte. Was geschieht zuerst bei einem Neubau? Wenn alte Brücken da sind, dann werden die zuerst zum Abbruch bestimmt. Dann wird das Vorhandene, das abbruchreif ist, weggeschafft. Und dann ist für den Architekten endlich ein Tohuwabohu-Zustand da. Wüst und leer, kein Gebäude steht drauf und nichts und kein Baum mehr. Da lacht das Herz des Architekten und der große Architekt ist unser Gott. Wenn der einen Zustand hat von Tohuwabohus, Alter, endlich kann ich mal anfangen, was sagen. Ich muss doch schnell belegen, was ich da gesagt habe. Schade, dass Bruder Heller nicht da ist, der würde schon zwei, dreimal gerufen haben. Bruder Mohl, Bibelbeweis, Schriftbeweis. Ja, da spricht die Schrift an einer Stelle von den Messschnüren des Tohu und vom Senkblei des Bohu. Also auf Deutsch, von den Messschnüren des Wüst und von dem Senkblei des Leer. Aha. Ja, was sind denn das für zwei Werkzeuge? Das sind ja die zwei Werkzeuge des Baukünstlers. Ne? Messschnüre werden gezogen, bevor die Baugrube schon gegraben wird. Das sind die Vermessungsingenieure. Die ordnen die neue Situation nach Längen und Breiten mit Schnüren gezogen, das sogenannte Schnurgerüst. Dann wissen die Nachbarn, können die messen, von der Schnur hat der die 5 Meter Grenzabstand da überhaupt berücksichtigt, von meiner Grenze und so weiter. Also, Messschnüre regeln horizontal Länge und Breite. Und ich darf gleich weiterfahren. Und Israel ist der Vermessungsingenieur Gottes. Ihnen hat Gott die ganzen Längen und Breite gerade, die schon längst über unser Erdenrund gezogen sind, zum Besitz zugeteilt. Abraham ziehe das ganze Land nach seinen Längen und seinen Breiten. Vermessungsingenieur Israel. Schon wieder. Und wir sind der Baumeister, der das Lot ansetzt. Dort, wo zwei Messschnüre sich kreuzen, gibt es eine Hausecke. am neuen Gebäude. Jetzt lässt er von hier sein Senkblei runter. Bevor er das macht, kommen die Erdarbeiter, jetzt die riesen Erdmaschinen bei uns, und was machen die jetzt? Die graben hinab, das ist jetzt das Katabolene. Und dann werfen wir Beton hinab in die Fundamentgräben. Ist das auch Katabolene, hinabwerfen? Aber nicht, nachdem etwas zerstört ist oder das was, sondern damit der Grund für etwas Neues gebaut werden kann. Katabole heißt Grundlegung. Bildlich erster Spatenstich Gottes für eine Schöpfung. Also, von Grundlegung der Welt an hat Gott die Ordnungen des Reiches der Himmel und des Reiches Gottes, wo er noch auf dem Throne sitzt und herrscht, solange es noch Feinde gibt und solange es noch einen ersten Tod und solange es noch einen zweiten Tod gibt, sitzt unser Gott immer noch auf dem Thron seines Gottesreiches. Ja, zum Glück können wir sagen. Und das andere ist aber dann gottselig. Das nächste. Israel als Nation unter dem Evangelium des Reiches besitzt weitgehendst irdische Verheißung, Vermessungsingenieur nach Längen und Breitegraden über die ganze Erde, nur nicht nur in Israel. Und wenn Gott dem Abraham sagt, deinen Samen werde ich säen, über die ganze Erde. Der Same aber, erklärt Jesus in dem Gleich, das sind die Söhne des Reiches. Als Hitler die unzähligen Juden und Israeliten umgebracht hat, da war ein großer Sämann. Das ist bitteschön, das ist die andere Seite. Was passiert denn mit den gesäten Körnern? Müssen die sterben? Zugrunde gehen müssen die. Aber da drin ist was? Ein verborgener Lebenskeim, der erst zum Gedeihen und zum Leben erweckt werden kann, wenn das äußere Saatgut erstorben ist. Der Sämann unseres Gottes. Oder ich werde Fischer senden, die sich aus dem Meer der Nationen locken heraus, fischen, Zionismus, Theodor Herzl, und wenn das nicht geht, werde ich noch Jäger senden, Oberjäger, Adolf Hitler. Die werden sie jagen. Irdische Verheißungen, und wir haben überhimmlische Verheißungen. Gott hat in seiner Treue zu seinem Volk Israel und ihren Verheißungen nicht einen Atomkernmittelpunkt weggenommen, um ihn uns zu geben, sondern uns hat er mit außerkosmischen Segnungen, die nicht von dieser Schöpfung sind, gesegnet. Wir werden das alles, steht alles geschrieben in einer Fülle von Aussagen, Aussprüchen Gottes. Irdische Verheißungen, nicht nur überirdische himmlische Verheißungen, sondern wir haben überhimmlische Verheißungen. Dinge, wie wir bei Paulus und im Alten Testament und besonders im Hebräerbrief lesen. Herrlichkeiten, die nicht von dieser Schöpfung sind, die nicht mit Händen gemacht sind, und gemeint sind, nicht mit Händen Gottes gemacht sind. Doppelpunkt, das heißt, schreibt der Hebräer-Schreiber, die nicht mit Händen gemacht, das heißt, die nicht von dieser Schöpfung sind, nicht von diesem Kosmos sind. Die sind dort, wo Gott wohnt, nicht wohnt, wo Gott wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt. Und dort sind wir, unser neues Leben mit Christus verborgen in Gott. Dort in der Unendlichkeit Gottes, außerhalb dieser Schöpfung. dort sind wir zu Hause. Unser Leben mit Christo verborgen in Gott. Hat da Gott den Verheißungen an Israel weggenommen? Nicht das Geringste. Vorerst. Also wegnehmen tut er sowieso nicht, aber die anderen kommen auch noch so weit. Es kommt etwas sehr Praktisches, liebe Geschwister. Die Zange, in der Satan seine Opfer sicher umklammert hat. Die Frage des Besitzes, Silber und Gold, edle Steine. Reichtum, kosmischer, irdischer Reichtum, kurz Besitz. Liebe Geschwister, wer von uns hat schon alles verkauft, was er hat? Steht so geschrieben, was ich gesagt habe. Ernsthaft geschrieben. Liebe Geschwister, da lesen wir die Bibel. Ja, geh hin, verkaufe alles, was du hast, persönlich und als ganze Apostel an alle in Israel zu Pfingsten. Und die haben das gehorsam gemacht. Und wir Heuchler, ja, wir wären eine Familie von Heuchlern, wenn diese Worte auch für uns gelten würden. Und bringe den Ertrag 100%, wenn wir es genau nehmen wollen, noch 1000 Promille und lege es zu Füßen der Gemeindevorsteher. Liebe Schwestern, wer hat noch einen zweiten Rock im Kasten zu Hause? Liebe Brüder, wer von euch trägt ein Geldbeutel bei euch? Ich auch. Ich habe gesagt, jetzt kommen ganz praktische Dinge. Stimmt's? Unheimlich praktische Dinge. Paulus schreibt von solchen, die Gottseligkeit als eine Möglichkeit zum Gewinn, zu dem Gewinn erachten. Als ich das mal gelesen habe, mit etwas Verstand, habe ich gedacht, du Paulus, also sowas darf es doch nicht geben. Gottseligkeit zu einem irdischen Gewinn. Als solchen achten. Leider habe ich nicht nur von einem Fall gehört, unglaublich, aber leider war. Fährt weiter, denn die Silberliebe, zu Deutsch Geldliebe, ist eine Wurzel allen Übels, alles Bösen. Haushalter der Ungerechtigkeit, Mammon der Ungerechtigkeit. Wie Bruder Heller zu sagen pflegte, das ist das Gleichnis, genannt das Kreuz der Ausleger. Aber liebe Geschwister, etliche werden sich erinnern, dass wir das Kreuz einmal auf uns genommen haben und wagten, dieses Gleichnis auszulegen. Was da drin steckt, an Weisheit Gottes und Herrlichkeit Gottes und eben andererseits die Zange, mit der Satan, der Teufel, seine Opfer vollkommen gesichert hat. Frage Besitz, Unterschied, Evangelium des Reiches. Alles verkaufen und dem Gesandten zur Verfügung zu stellen. Da ist was passiert. In den Pfingsttagen, Stichwort Ananias und Sapphira. Die haben ja auch alles verkauft, da waren sie gehorsam, haben eine kleine falsche Weichenstellung gemacht. So genau wird es nicht darauf ankommen, ob wir nun 100% abgeben oder nur 90%. Das war ihre Überlegung. Wären sie zu Petrus gekommen, haben gesagt, Petrus, wir haben gedacht, 10% dürften wir für uns behalten, wir bringen hier 90%. Dann hatte Petrus gesagt, nein, also bitteschön, es gilt alles. Und dann hätten sie auch alles gebracht, dann wäre nichts passiert. Aber nur weil sie getan haben, geheuchelt, als brächen sie wie alle anderen 100%. Genügte es, dass Ananias tot umfiel und als seine Frau reinkam, ebenfalls. Liebe Geschwister, das ist das Vorbeispiel für die Zustände im tausendjährigen Reich, wo nicht die Gnade herrscht, sondern Gerechtigkeit und Gericht sind meines Thrones Grundfeste. Und da wird der männliche Sohn von dem Weibe, sind 144.000 geboren, Heilskörperschaft, der wird im tausendjährigen Reich die Nationen weiden mit eiserner Rute. Steht so geschrieben? So steht geschrieben. Denn wer dort nur falsches Zeugnis gibt, lebt am anderen Morgen nicht mehr. Sein Leichnam wird sofort ins Tal hinumgebracht, wo das Feuer nicht erlischt und der Wurm nicht stirbt während den tausend Jahren. Ich weiß auch wieder, was ich sage. Wenn einer stiehlt, dann muss keiner stehlen, weil er Hunger hat. Da muss keiner ein falsches Zeugnis geben, weil er in Verlegenheit ist. Ist alles klar. Muss keiner die Ehe brechen, weil er keine Frau hat. Und so weiter. Wenn einer im Geringsten eines der Gebote, denn im tausendjährigen Reich geht das Gesetz, die Tora von Zion aus und das Wort Gottes. Also Gesetz und Evangelium. Und da gibt Gott endgültig den heiligen Wesen, Engel, Fürsten, denen er damals die Ehre gab, gesetzgebende Behörde zu sein unter seiner Kontrolle, die heute die Ehre haben und in den nächsten Jahren der Gerichte Gottes ausführende Behörde zu sein, gegenüber denen, die die Erlösung in Christo ablehnen. Diese heiligen Engel sind es, denen Gott im tausendjährigen Reich die Herrschaft gibt. Und Jesus Christus stellt sich noch einmal aus Liebe zu Israel mit ihnen unter dieses Gesetz. Und sein Thron in Jerusalem, um ihn die 12 Throne mit seinen 12 Jüngern und Aposteln, herrscht er die 1000 Jahre. Und der große Tempel von Hesekiel, bereits in der Baubeschreibung vorhanden, wird stehen im tausendjährigen Reich mit dem Riesenaltar, wo genau die Opfer nach dem Gesetz dargebracht werden. So. Besitzung, jetzt wir, schlagen wir den ersten Timotheusbrief auf. Wie steht es bei uns? Ich darf es kurz machen, weil wir das hier auch schon gehört haben. Und zwar 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitalter. Aha. Das also in diesem gegenwärtigen Zeitalter, das jetzt zu seinem Ende gekommen ist, die 2000 Jahre lang, seit den Aposteln bis heute, dürfen da echte Brüder in Christo reich sein an Gold, Silber und Edelsteinen? Ist das in Ordnung vor Gott? Antwort, ja. Oh. Gilt dieses Wort auch, bevor dieses unser Zeitalter begann? Was hat Paulus geschrieben? Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitalter.
im gegenwärtigen Äon, gilt das im nächsten Äon des tausendjährigen Reichen auch, was Gott jetzt für dieses Zeitalter bestimmt hat. Nein, gar nicht, das Gegenteil. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitalter Gebiete. Aha. Gebiete, erstens, nicht hochmütig zu sein, erste Gefahr. Zweitens, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, zweite Gefahr. Sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Es kommt drittens, Gebiete, drittens, Gutes zu tun, viertens, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, fünftens, mitteilsam, sechstens. Es kommt eine eigenartige Fruchtwerdung, wenn ein reicher Bruder so freigebig sich benimmt, um sich Zweck, um indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln. Aha. Wenn ein Reicher dann immer noch so macht, dann kann ich ihm gerade sagen, du, sieh zu, wie es in deinen letzten Altersjahren aussehen wird. Und wenn einer so macht, dann kann ich ihm prophezeien, kannst gerade ganz ruhig schlafen, bis der Herr dich ruft. Ohne geringste Sorge. Da vorne steht einer. Ja, mit dem wenigen, was er hatte. Mit meinem Freund. Die Alten kennen den Namen noch, welches von Weitem. Ludwig Senn. Da waren Geschwister, die waren schwer dran. Wegen einer Erfindungssache, in die sie sich begeben hatten. Wir wurden einig, denen zu helfen, weil es uns möglich war. Wir haben so weit geholfen, bis wir nichts mehr hatten. Buchstäblich. Nicht nur das. Und wie Geschwister hörten, wir haben nichts mehr, haben die uns noch geholfen. Da wurden wir noch zu Schuldnern. Und was geschah dann? Dann kam die erste Arosa-Konferenz zustande. Und ich, der Schuldner von Geschwistern, soll da oben fromme Worte sprechen. Ohne Geld, ohne Besitz, ohne alles und noch Schulden. Damals etwa 100.000 Franken. Das wären jetzt gerade 1 Million, nicht? Wer von euch war bei der ersten Arosa-Konferenz dabei? Aha. Das Buch Daniel. Etliche verstehen, was ich sage. Ja, solche Konkursiten sind unserem Herrn herzlich willkommen. Es steht nämlich geschrieben, es gibt solche, die gegeben haben über Vermögen. Ja, gibt es solche. Ihr wisst es, dass mindestens 2 gegeben hat. Es gibt noch andere, ich kenne auch noch einen heute. Ich bleibe gerade bei, ja du. Ja. 4 Uhr, was, ja? Was ist? 5 Uhr 22, ja. Also noch bis halb, gell? Geht das?
Ja.
Danke. Jetzt kam in der Schweiz, nach dem Zweiten Weltkrieg, die sogenannte AHV auf, halt Alters- und Hinterbliebenversicherung. Ja, da musste man vierteljährlich einzahlen, solange man arbeitete. Jetzt geschah Folgendes.
Ich musste ein Formular ausfüllen, ja, über unsere Geschäftsgang, was wir einnehmen und so weiter. Und dann wurde die Abgabe bestimmt. Jetzt bekomme ich dann die Antwort vom Büro der AHV. Herr Mohl, also, Sie haben vierteljährlich eine Abgabe von je 222 Franken zu bezahlen. Hat jemand schon mal etwas gehört von 22 und von 222? Wer das noch keine Ahnung hat, dem möge dienen. Die Zahl des Namens des Antichristen kennen wir. 666. Die Zahl seines Gegenspielers oder seines des Gottesmenschen, des Namens Jesus, ist 888. Die Differenz zwischen 888 und 666 ist genau 222. So. Ja, was heißt das? Mathematisch klar. Was heißt das? Das heißt, nichts Geringeres, ich kann es noch nicht richtig sagen, sag so gut ich kann. 222 ist nicht nur in der Bibel, sondern im ganzen Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte Gottes die Zahl der Hochspannung zwischen Jesus und dem Antichristen, dem Satan. Das ist 222. Gibt es da Hochspannungen? Die maximalsten. 222. Da könnte ich Dinge erzählen und berichten. Ich bleibe bei mir, AHV. Also vierteljährlich habe ich 222 Franken zu bezahlen. Das gibt pro Jahr, hatte ich wie viel zu bezahlen? So viel können wir schon noch rechnen im Kopf. 888. Dann sagte ich, Herr Jesus, wenn du meine AHV bist, meine Alters- und Hinterbliebenenversicherung, dann kann ich ruhig schlafen. Stimmt's? Kann ich ruhig schlafen? Ja, ich kann noch zwei Tassen Kaffee trinken und mich niederlegen und schlafe selber. Oder zwei Tassen Schwarztee oder Käse und Most oder eiskalt oder heiße Suppe. Ja. Weil Gott vor 35 Jahren mich auf den Operationstisch hat legen lassen, wo mein Freund Adolf Ludwig Senn zu meiner Hilda gesagt hat, du Hilda, es ist doch besser, der Herr nimmt deinen Arthur weg, hat keinen Wert mehr. Mit 46 Jahren, im Jahre 1950, war ich noch 46 Kilo, schwer, Haut und Knochen, konnte nicht mehr essen. Und drei Wochen lang wollten die mich nicht mehr operieren. Der Mann stirbt uns unter dem Messer und meine sieben Kinder waren so und wir hatten fast nur Luftschutzräume zu bauen. Also hätte ich da sorgen können? Noch und noch. Ging nicht. Einen Sorgengedanken, ein wenig Raum gegeben, dann wusste ich, dann ist aus. Genügt? Genügt. Gott hat das Wunder der Operation vollzogen, sodass ich seit 35 Jahren essen und trinken kann nach Herzenslust. Und wenn ich gefragt werde, Herr Bruder Mohl oder Herr Mohl, sagen Sie mir mal Ihr Geheimnis, wie kann man in dem Alter noch so, ja, so beweglich sein, sage ich ja. Gottes Gnade und dann steht geschrieben, die leibliche Übung sei zu wenigen Nütze, die Gottseligkeit aber sei zu allem Nütze und habe die Verheißung sowohl dieses als des zukünftigen Lebens. Und die Frommen lesen, die leibliche Übung ist zu nichts Nütze. Ne? Stimmt's oder habe ich recht? Oder empfehlen? Ne? Bitte schön. Ah ja, und wenn ich gefragt werde, ja, Arthur, gehst du immer noch auf die Kunsteisbahn in Zürich? Sage ich ja immer, wenn ich zu Hause bin, bin ich zwei Stunden auf der Kunsteisbahn in Zürich. Was sagt ihr jetzt? Also, bitte. stimmt's, was geschrieben steht. So, aber jetzt kommt das Unglaubliche, damit schließe ich jetzt. Aber wir fahren dann morgen Mittag hier weiter und werden noch Wunder der Hoffnung und des Glaubens und der Freude erleben, aber dann erst im Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Er kommt dann morgen dran. Schreibt Paulus hier noch, nicht nur, dass sie sich eine gute Grundlage für ihre Zukunft sichern, durch die Freigebigkeit, sondern auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen mögen. Erster Gedanke bei mir war ja, Herr, aber das geht doch nicht. Ich kann doch das wirkliche Leben nicht kaufen, wenn ich da freigebig bin. So, das geht doch nicht.